Ja, also nochmal herzlich willkommen und schönen guten Abend. Schön, dass ihr dabei seid oder auch wieder dabei seid. Wir freuen uns gemeinsam, eine gute Zeit zu haben. Ja, mein Name ist Mirko, für diejenigen, die mich noch nicht so gut kennen. Ich bin Teil des Teams Kultur und Entwicklung bei Upsalzboom und darf dafür sorgen, dass wir gemeinsam eine gute gemeinsame Stunde haben und erkläre noch einmal ganz kurz, auch für die Neuankömmlinge Zoom. Ja, also wir machen das Ganze mit Zoom. Das heißt, wenn ihr gerade nichts sagt, dann bitten wir euch, euer Mikrofon stumm geschaltet zu lassen. Und ansonsten seid ihr herzlich dazu eingeladen, natürlich euer Video angeschaltet zu lassen. Bodo wird gleich zum Thema, wieso wir nicht immer gleich alle Probleme lösen müssen, einen Impuls geben. Und danach seid ihr herzlich dazu eingeladen, Fragen zu stellen, zu dem, was ihr verstanden habt oder zu dem, was euch um das, was ihr gehört habt, herum interessieren könnte. Bitte nutzt dann dafür über die Reaktionen-Funktion die Handheben-Funktion, ja, damit ich sehe, wer gerne eine Frage stellen möchte, und dann werde ich euch bitten, dies auch so zu tun. Also schön, dass ihr hier seid, und jetzt übergebe ich an dich, Bodo.
Ja, Mirko, vielen lieben Dank und liebe alle, schön, dass wir uns wiedersehen. So ja, das letzte Mal in diesem Jahr vor Weihnachten in dieser Form. Ich freue mich wirklich sehr, dass wir so zahlreich hier zusammengefunden haben. Das Thema, wieso wir nicht immer gleich alle Probleme lösen müssen, ist entstanden auf einer Fahrt, die noch gar nicht so lange her ist, mit einer Kollegin von mir. Und wir saßen im Auto und sie berichtete mir darüber, dass sie ja gerade ein Thema hat mit einer Mitarbeiterin an einem Standort, das sie doch ein bisschen verwundert. Also es ging dort um einen Standort, den wir bewirtschaften. Und dieser Standort, der stand schon länger zur Disposition. Also es ging um die Frage, kann dieser Standort weiter durch uns bewirtschaftet werden oder nicht im Bereich der Ferienwohnungen. Und das war natürlich etwas, wo diese Mitarbeiterin vor Ort ihren Unmut geäußert hat, sehr unglücklich darüber war, diese Unsicherheit. Also vollkommen verständlich, dass jemand, der keine klare Perspektive an seinem Standort für sich verinnerlichen kann, natürlich ein Stück weit unglücklich damit ist. Dann ging es in der Entwicklung des Standortes aber weiter und wir haben uns dafür entschieden und die Möglichkeit bekommen, groß an diesem Standort auch Investitionen zu begleiten. Und dieser Standort ist in seiner Größenordnung deutlich gewachsen. Und die Sicherheit des Standortes war gewährleistet. Es sind tolle neue Objekte hinzugekommen. Und das, was sich allerdings nicht geändert hat, war das Verhalten dieser Mitarbeiterin. Denn obwohl dieses alte Problem für sie nun behoben war, erschienen sich 1000 neue Probleme zu erschließen, die dazu führten, dass ihre Unzufriedenheit groß war. Das Büro passte nicht, die Kollegen passten nicht, die Aufgabenzuteilung passte nicht. Das Gefühl, was bei meiner Kollegin eben entstanden ist, ist, dass es ja eigentlich egal ist, was wir tun, wir können es diesen Menschen nicht recht machen. So, das war so eine Situation. Dann hat sich daraus ein ganz wunderbares Gespräch entwickelt, in dem wir beide, glaube ich, sehr viele Erkenntnisse gemeinsam gewinnen können. Das entsteht ja häufig, wenn gute Gesprächspartner an der Seite sind, dass aus dem Gespräch heraus gute Erkenntnisse entwickeln. Die waren so gut, dass ich sie eben hier mit euch teilen wollte. Aber vielleicht noch ein, zwei weitere Beispiele, wo es darum geht, dass irgendwo eine Unzufriedenheit entsteht, obwohl die Rahmenbedingungen eigentlich optimiert worden sind. Und das, was ursprünglich Stein des Anstoßes für eine Unzufriedenheit war, beseitigt worden ist, aber die Unzufriedenheit geblieben ist. Mich erinnert das an die Mitarbeiterbefragung von vor 11 Jahren, wo natürlich Unzufriedenheit hervorgebracht wurde mit Blick auf mich, meine Führungsart, wonach sich dann einiges geändert hat. Aber, und das werden wir immer erleben, auch als Unternehmenslenker, Führungskräfte in Unternehmen, wir werden nie alle Menschen erreichen. Es wird immer den Teil der Menschen geben, wo wir tun können, was wir wollen. Es ist einfach nicht möglich, diesen Menschen etwas recht zu machen. Das kennen wir vielleicht. Und das ist ja auch, weshalb ich mich sehr gerne zu der Aussage auch verleiten lasse, auf die Frage, wie erreiche ich alle Menschen in einem Unternehmen? Gar nicht. Ja, da müssten wir demütig sein. Es ist nicht möglich, alle Menschen zu erreichen und auch nicht gut, wahrscheinlich alle Menschen zu erreichen, aber dazu später mehr. Es gab dann ein weiteres Objekt bei uns. Das war da seinerzeit ein Hotel, ein sehr kleines Hotel. Und auch dort hatten wir uns auf die Fahnen geschrieben, die Rahmenbedingungen für die Mitarbeiter dort in ein absolutes Höchstmaß an Komfort anzugleichen. Die Anzahl der Zimmer in diesem Objekt bestand aus 34 Zimmern. Wir hatten 50 Mitarbeiter. Das ist eine Quote, die ist Wahnsinn. Ja, so viel Köpfe pro Zimmer dort zur Verfügung zu stellen. Die Arbeitsbedingungen waren perfekt. Die Arbeitszeiten waren perfekt. Es war einfach alles perfekt organisiert. Und interessanterweise war es auch dort so, je mehr wir uns dafür einsetzten, die Rahmenbedingungen zu optimieren, desto unzufriedener wurden die Mitarbeiter. Auch das war ja etwas, wo wir überlegt haben, wie kann das sein? Denn es ist doch eigentlich unser Ziel und Wunsch als Führungskraft, alles dafür zu tun, dass die Menschen zufrieden sind. Das ist ja sogar meine persönliche Vision, meine Vision von glücklichen Menschen. Und dann setzen wir uns dafür ein, tun alles dafür, dass alles gut wird. Und dann merkst du, ja, du kannst aber gar nicht alle erreichen. Und die Frage ist ja, so was könnten denn die Gründe dafür sein? Wieso ist das so und wie können wir damit umgehen auch? Und in diesem Gespräch mit dieser Kollegin vor 3 Wochen ungefähr haben wir uns dann darüber ausgetauscht, ja, was sind denn die Motive? Also wann beklagt sich denn jemand? Und wir sind dann aus dem Gespräch heraus zu dieser Aussage gekommen, die ich auch in der Einladung formuliert habe, dass es offensichtlich Menschen gibt, die Probleme lösen wollen, aber eben auch Menschen gibt, die Probleme nutzen wollen. Und das ist natürlich jetzt erstmal so eine Fragestellung. Ja, was unterscheidet denn die einen von den anderen? Wer sind die, die Probleme lösen wollen und wer sind die, die Probleme nutzen wollen? Und wozu wollen sie die Probleme überhaupt nutzen? Also kommen wir zu denen, die wir uns, ja, die uns auch begegnen. Und mir ist ganz wichtig, schon vorweg zu sagen, es geht nicht um gut oder schlecht, um richtig oder falsch, sondern vielmehr darum, einfach Denkmuster, Verhaltensmuster und Gefühlsmuster zu erkennen, um im Umgang mit diesen Menschen einfach gute Lösungen dafür zu finden, mit Menschen umzugehen. Nehmen wir die, die die Probleme lösen wollen. Das sind die, die ja dazu beitragen, dass irgendwo eine Herausforderung entsteht, eine Aufgabe erkennen und einfach das Bedürfnis haben, diese Aufgabe gut zu lösen, vielleicht aus unterschiedlichen Motiven. Einmal, weil sie ein Spezialist sind und ihre Fähigkeit zeigen wollen, vielleicht aber auch, weil sie Anerkennung haben möchten für die Leistung, die sie erbringen, für das gelöste Problem oder aber, weil sie vielleicht an einer größeren Vision arbeiten und das Gefühl haben, hey, wenn ich mich dafür einbringe, dann leiste ich meinen Beitrag dafür, an diesem großen Gesamtbild zu erarbeiten. Und das ist dann so eine intrinsische Motivation. Ja, sie lieben das, was sie tun. Sie setzen sich für etwas ein, was ihnen wichtig ist und setzen alles daran, ja, diese Dinge zu lösen auf dem Weg dorthin, dass aus der Vision eine Wirklichkeit wird. Dann gibt es aber auch die, die vielleicht ein Problem nutzen wollen. Und die Frage ist ja, wieso will ich ein Problem nutzen? Was kann der Grund dafür sein? Und auch darüber hatte ich mich mit der Kollegin ausgetauscht. Und wir haben mal so darüber nachgedacht, was passiert denn mit den Menschen? Wie gehen wir denn mit den Menschen um, die wir als problemhaft beschreiben würden, die vielleicht Widerstände entgegenbringen, die vielleicht anders denken, als wir es tun? Und was könnten die Absichten sein? Natürlich kann ich etwa andere Ansichten formulieren. Ich kann Widerstände entgegenbringen, auch im Kontext, ich will das Problem lösen, aber vielleicht nicht so, wie du das denkst, sondern ich finde Alternativen oder Ergänzungen, die das Ergebnis noch verdichten können. Das ist das eine. Dann gibt es aber auch die, wo wir uns dann fragen müssen, was ist das Motiv für den Widerstand? Was ist der Grund, weshalb die dagegen sprechen? Was erzeugt das bei mir und bei meinem Gegenüber? Und wir hatten eine Situation vor gar nicht allzu langer Zeit. Es ging einmal bei uns um das Thema Impfen. Da hatten wir mal darüber gesprochen, aber auch im Bereich der Markenkommunikation, dass eben dort ein Team eingeladen wurde und das Hotelteam gesagt hat, hey, wir laden nur die ein, Oder wir laden ein, wer kommen möchte, kommt. Und wer nicht kommt, der wird nicht gleich hofiert und nochmal darum gebeten, doch mitzumachen. Also derjenige, der sich dagegen ausspricht, erfährt nicht noch zusätzliche Aufmerksamkeit. Und siehe da, das war sehr spannend, was wir dort erlebt haben, war, dass natürlich sich Menschen angesprochen fühlten, dann auch gekommen sind. Und die anderen, die nicht gekommen sind und keine erweiterte Ansprache erfahren haben, also keine zusätzliche Aufmerksamkeit erfahren haben, sich dort plötzlich etwas gewandelt hat und sich dann doch noch angeschlossen haben, daran teilzunehmen. Und das hat uns zu der Erkenntnis gebracht, dass ein Motiv dafür, sich gegen etwas auszusprechen, wofür sich ein Team einsetzt, vielleicht auch ein Problem mehr zu erkennen als und hervorzutun, ist, Aufmerksamkeit zu bekommen. Also es gibt Menschen, die nutzen Probleme dafür, um für den Moment an Bedeutsamkeit zu gewinnen. Und wir zahlen sehr häufig darauf ein, teilweise auch gesellschaftlich geprägt durch uns, das Konzentrieren auf Fehler. Wer Fehler macht, bekommt eben Aufmerksamkeit, die müssen abgestellt werden. Dann gibt es vielleicht Menschen, die vielleicht auch etwas anstellen, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Und wir haben das Thema in dem Gespräch weiterentwickelt und haben gesagt, okay, dann gibt es doch vielleicht die Menschen, denen geht es gar nicht so sehr um die Sache an sich, sondern denen geht es einfach darum, ein Problem als Mittel zum Zweck dafür zu verstehen, sich für den Moment bedeutsamer zu fühlen, weil ich für den Moment mehr Aufmerksamkeit bekomme. Und das war eine sehr, sehr, sehr spannende Erkenntnis, wo wir gesagt haben, hey, wenn das denn der Fall ist, könnte das denn nicht dann auch so sein, dass manche Menschen sogar darunter leiden, wenn wir wirklich alle Probleme lösen, weil sie dann nichts mehr hätten, über das sie sich Aufmerksamkeit verschaffen könnten? Und wir haben uns das genauer angeguckt, haben verschiedene Situationen im Unternehmen betrachtet und tatsächlich haben wir dort Erfahrungen gemacht. Ich nehme mal das Beispiel Impfen zum Beispiel. Wir haben bei uns im Unternehmen eine sehr hohe Quote. Ich habe gerade noch mit dem Direktor gesprochen. 99% Impfquote, 90% Impfquote, 95% Impfquote. Also eine hohe Impfquote. Und mir geht es gar nicht darum, jetzt zu sagen, was ist richtig, was ist falsch, was ist gut und was ist schlecht. Das spielt gar keine Rolle. Sondern wie ist das entstanden? Denn vor gut 4 Monaten war die Impfquote deutlich geringer, nämlich 70%, 75%. Und wir haben uns im Team darüber Gedanken gemacht, wie gehen wir damit um? Und haben dann gesagt, gut, erstmal ist es wichtig, wenn jemand eine Meinung hat, für sich zu verinnerlichen, dass es gut ist, eine Meinung zu haben. Und zwar solange ich akzeptiere, dass meine Meinung eine von vielen ist und das gilt für alle. So, das heißt also, dass wir denjenigen, die sich vielleicht dagegen aussprechen zu impfen, überhaupt nicht keine gesonderte Aufmerksamkeit erzeugen, gar nicht dagegen sprechen, gar nicht noch mehr motivieren, sondern wir informieren und wir lenken unsere Aufmerksamkeit auf die, die sich dafür ausgesprochen haben, jetzt sich zu impfen, weil als Betrieb hat es für uns einen hohen Wert gehabt, diese Verdichtung zu erhöhen. Und was wir dort erfahren haben, waren wieder 3 Kategorien von Menschen, 3, würde ich mal ungefähr so sagen. Dann gab es die Menschen, die wirklich Angst hatten, jetzt diesen Schritt zu gehen. Dann gab es die, die einfach mehr für das eigene Interesse noch mehr im Vordergrund stand als jetzt das Interesse für die Gemeinschaft. Dann gab es aber auch die, für die das Thema Impfen in dem Moment gar nicht das Thema war, sondern das Thema Impfen nur Mittel zum Zweck dafür war, Aufmerksamkeit zu bekommen. Also sie haben gelernt, dass sie für dieses Verhalten, in diesem Fall Impfen, das können auch andere Themen sein, ja, dass sie für das Verhalten, sich gegen etwas auszusprechen, plötzlich vermehrt Aufmerksamkeit bekommen haben, in den Medien, mehr bei uns mehr, also sie wurden häufiger angesprochen und das war für sie ein wichtiges Momentum, um sich bedeutsam zu fühlen, um Anerkennung und Aufmerksamkeit zu bekommen. Und als wir dann angefangen haben, uns darauf einzustellen und gesagt haben, dass diejenigen, aus welchen Gründen auch immer, die sich nicht dafür aussprechen, keine vermehrte Aufmerksamkeit bekommen. In dem Moment gab es einen Schwall an weiteren Nachzüglern, die sich dann haben impfen lassen, weil die gelernt haben, Das Medium Impfen in diesem Fall ist nicht mehr das, worüber ich mehr Aufmerksamkeit bekomme, wenn ich mich dagegen ausspreche, sondern eher umgekehrt. Und wir beschäftigen uns ja bei uns im Unternehmen sehr intensiv damit, wo kommt das her? Wo kommt das her, wieso Menschen denken, wie sie denken, wie Meinungen entstehen, wie Weltbilder entstehen, wie Selbstbilder entstehen? Damit beschäftigen wir uns sehr und da fühlten wir uns bei all den Erlebnissen, die wir gerade in den letzten Monaten erfahren haben, sehr daran erinnert, dass ja wir als junge Menschen Verletzungen erfahren in unseren Grundbedürfnissen und wir als Menschen, wenn unsere Grundbedürfnisse verletzt worden sind, uns Schutzstrategien überlegen, wie wir diese Bedürfnisse dennoch befriedigen können. Also wenn mein Grundbedürfnis nach Anerkennung und Aufmerksamkeit frustriert wird, weil meine Eltern vielleicht nicht die Zeit und die Aufmerksamkeit mir entgegengebracht haben, wie ich sie mir als Kind gewünscht hätte, gibt es ja zwei Möglichkeiten mindestens zwei Möglichkeiten darauf zu antworten, nämlich ich bin besonders fleißig, ich werde perfekt und funktioniere so, wie meine Eltern sich das wünschen, um die erhoffte Aufmerksamkeit zu bekommen. Liebe für Leistung, ja, Liebe als Handel. Oder aber, und zu den Vögeln gehörte ich früher, ich baue besonders viel Mist. Ja, ich stecke Autos an, ich mache sonst was, schmeiße Scheiben ein, mache richtig viel Mist, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Also dem Kind ist es letztendlich egal, wofür es Aufmerksamkeit bekommt. Hauptsache, es bekommt Aufmerksamkeit, entweder darüber, dass ich besonders viel Mist mache oder darüber, dass ich mich besonders anpasse und leistungsfähig bin. Und je nachdem, mit welcher Strategie wir als Kind Erfolg hatten, darin nämlich Aufmerksamkeit zu bekommen, überträgt sich das natürlich auch in unser Erwachsenenalter. Also dort klärt sich ein Stück weit, okay, durch welches Verhaltensmuster bekomme ich das, was ich will? Entweder indem ich mich besonders gut anpasse, ja, und fleißig bin und lerne und genau dem entspreche, was meine Eltern wollen. Solange du deine Füße unter meinen Tisch stellst, machst du das so, wie ich das will. Und wenn du das machst, dann liebe ich dich. Ja, und die anderen Kinder sagen vielleicht, okay, das ist nicht mein Weg. Ich bin der Revoluzzer. Ich bin das selbsternannte schwarze Schaf. Hier sitzt eins, ich baue mal richtig viel Mist, schädel mich mal richtig weg mit Alkohol, baue mal richtig Mist, fahre das eine Auto zu Schrott, das nächste Schrott und darüber bekomme ich auch Aufmerksamkeit. Der Weg dorthin ist vollkommen egal, Hauptsache ich bekomme Aufmerksamkeit. Und in diesen unterschiedlichen Strategien könnte sich eben auch ableiten lassen, wieso es manchmal gar nicht so sinnvoll ist, jetzt unbedingt den Menschen, die als Schutzstrategie vielleicht den etwas rabiateren Weg gewählt haben, die Möglichkeit zu nehmen, sich über ein Problem zu identifizieren und bedeutsam zu gestalten, weil es schwieriger ist, die Persönlichkeit zu entwickeln, als vielleicht mal ein Problem in den Raum zu stellen. Und das war nämlich ein weiterer Gedanke, den wir dort entwickelt haben, war, okay, wenn es Menschen gibt, die Probleme brauchen, die wirklich Probleme brauchen, um sich bedeutsam zu fühlen, die Probleme benutzen dafür, um Aufmerksamkeit und Anerkennung zu bekommen, dann würde ich diese Menschen tatsächlich leiden lassen, wenn es keine Probleme mehr gibt. Die werden sich immer welche suchen, um diese Aufmerksamkeit zu bekommen. Also könnte ich als Führungsmöglichkeit tatsächlich sogar Probleme gestalten, ja, die den Menschen die Möglichkeit geben, sich darüber zu identifizieren oder darüber Bedeutsamkeit zu gewinnen. Und von den Problemen, die tatsächlich bestehen und wirklich bedeutsam sind, vielleicht auch ein Stück weit ablenken. Also das waren so diese Grundgedanken, die wir dort für uns verinnerlicht haben. Also es gibt unterschiedliche Motive von Menschen, ein Grundbedürfnis zum Beispiel, das nach Anerkennung und Aufmerksamkeit zu befriedigen. Es gibt einmal den Weg der Anpassung. Das ist das, was sich alle Führungskräfte wünschen. Ja, der macht es so, wie ich es will und der funktioniert gut. Auf der einen Seite, dann gibt es aber auch die Menschen, die genau das Gegenteil dort, sich im Verhalten genau gegenteilig entwickeln, aber eben die gleiche Aufmerksamkeit erfahren. Und das erleben wir, ich habe das bei uns im Unternehmen sehr lange erlebt, dass wir uns sehr, sehr, sehr lange auf unserem kulturellen Wandel mit denen beschäftigt haben, die nicht mitgezogen haben. Also die Aufmerksamkeit lag immer bei den Menschen, die sich nicht mit auf den Weg begeben haben, die nicht wollten, die nicht konnten. Und wir haben uns immer wieder die Frage gestellt, wie gewinnen wir diese Menschen auch noch? Wie gewinnen wir jene Menschen noch dafür, sich dem kulturellen Wandel anzuschließen, sich für etwas einzusetzen? Das war jahrelang Hauptfokus, Focus Goes, Energy Flows. Also die meiste Aufmerksamkeit oder sehr viel Aufmerksamkeit haben in der Vergangenheit immer die Menschen bei uns erhalten, die genau sich gegenteilig entwickelt haben im Verhalten zu dem, was wir uns für die Entwicklung der Kultur wünschen. Und dann ist natürlich die Frage, wenn ich dann jemanden habe, der über das Aufmerksamkeit bekommen, das Gefühl entwickelt, bedeutsam zu sein, dass ich damit natürlich überhaupt gar keinen Wandel mehr in Gang bringe, sondern dass die Menschen eigentlich genau darin stehen bleiben, in dem, was sie tun, weil sie bekommen ja das, was sie brauchen, indem sie sich nicht entsprechend der Entwicklung verhalten, sondern genau gegenteilig bekommen sie genau das, was sie brauchen. Und dann haben wir auch dort den Wandel forciert, haben gesagt, nee, lasst uns doch bitte nicht mit den Pareto, ja, oder nämlich die Gaußsche Glocke, ja, es gibt so 15%, die rennen richtig vorne weg, dann gibt es 70%, die machen mit, die sind so die große Masse, und dann gibt es 15%, die arbeiten richtig gegen, dass wir dann gesagt haben, hey, lasst uns doch gar nicht so sehr denjenigen mehr die Aufmerksamkeit schenken, die jetzt aktiv gegen eine Entwicklung arbeiten, wo es vielleicht noch nicht einmal um die Entwicklung an sich geht, sondern einfach nur darum, die Entwicklung als Mittel zum Zweck dafür zu nutzen, Aufmerksamkeit zu generieren. Lasst uns mal die Aufmerksamkeit lenken auf die, die sich zumindest darum bemühen, in die Entwicklung einzusteigen und alles, was der Entwicklergemeinschaft gut tut, auch entsprechend mit Aufmerksamkeit zu belegen. Und die wunderbare Erfahrung war, dass wir wieder einen Teil derjenigen, die eher im Widerstand verhaftet waren, der ja erstmal nichts Negatives ist, denn wir wachsen ja am Widerstand, der darf nur nicht so groß sein. Ja, Widerstand ist ja auch nichts Positives und nichts Negatives, sondern Widerstand erzeugt erstmal die Möglichkeit und die Chance zu wachsen, dass wir diejenigen, die so in den Widerstand gegangen sind, darüber auch einen Teil dieser Menschen fassen konnten, nämlich darüber, dass sie keine Aufmerksamkeit mehr bekommen haben und sie die Lust verloren hatten, dann eben dort in den Widerstand zu gehen und sich entweder angeschlossen haben oder einfach in die Gruppe der Mehrheit dort in der Gaußschen Verfahrensweise dort wiedergefunden haben. Die Frage ist ja, wenn ich mit diesen Menschen zu tun habe, also wenn ich jetzt so eine Gruppe von Menschen habe und ich sehe diese Menschen und ich sehe auch diese Menschen, die, wo es gilt, die Absicht herauszufinden. Also ist das jetzt ein Mensch vor mir, der wohl Probleme lösen will, aber nicht unbedingt meiner Meinung ist, aber sich trotzdem mit einbringen möchte und doch zu einer Gesamtlösung beitragen möchte? Oder sehe ich einen Menschen vor mir, dessen Motiv ganz unbewusst in der Regel darin besteht, dieses Problem mehr dafür zu nutzen, um Aufmerksamkeit zu bekommen? Das ist ja so eine Frage, die ist natürlich sehr schwer. Also was ist die Absicht, die dahinter steckt, hinter diesem Verhalten? Und da habe ich auch eine Erfahrung gemacht, die sich immer wieder bestätigt hat, nämlich dann, wenn das Verhalten eines Menschen in mir das Gefühl auslöst, diesen Menschen, mich für diesen Menschen stark machen zu müssen oder ihn beschützen zu müssen. Das ist für mich ein relativ sicherer Indikator dafür, dass dieser Mensch dieses Problem eher provoziert oder unterstützt, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Das hat was mit Gefühl zu tun. Also hat dieser Mensch, der mir dort entgegentritt, löst er in mir das Gefühl aus, ich müsste mich jetzt für ihn stark machen, ich müsste mich vor seinen Karren spannen, ich müsste ihn verteidigen, ich müsste ihn beschützen. In dem Moment habe ich die Erfahrung gemacht, liegt es sehr nahe, dass dieser Mensch das, was er hervorbringt, vielleicht auch als Problem hervorbringt, eher dafür nutzt, um die Aufmerksamkeit zu bekommen. Und ich hatte jetzt vor kurzem die Ansprache einer Mitarbeiterin, die schrieb mir, Bodo, ich bin in dem und dem Hotel und folgendes, irgendwie ist das in den letzten 3-4 Monaten hier die Entwicklung, die gefällt mir hier nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass in diesem Fall Obstalsboom ein Hotel wäre wie an jeder Ecke und ich möchte mal mit dir reden. Und dann habe ich jetzt zurückgeschrieben, ja, erstmal vielen Dank, dass du dich mit mir austauschen möchtest. Und habe sie dann gefragt, erst einmal, dass ich das Gefühl hatte, dass es, weil sie um Vertraulichkeit gebeten hat, dass es bei ihrem Gespräch nicht um sie, sondern um andere ging. Ja, es ging um andere. Sag ich, gut, wenn es um andere ging, dann ist natürlich meine Frage, wenn du diese Entwicklung dort erlebst, was ist deine Verantwortung daran, dass die Entwicklung sich wieder in eine Richtung entwickelt, die der Kultur entspricht? Was hast du bisher konkret getan? Welche konkreten Verhaltensweisen haben dazu geführt? Welche Verantwortung hast du ganz persönlich dafür übernommen, dass das nicht, sich nicht so entwickelt, wie du es jetzt beschreibst, sondern du einen Teil dazu beiträgst, dass es in eine gute Richtung geht? Und ich habe dann diese Aufgabe formuliert. Ich habe gesagt, du machst eine Ausbildung zur Corporate Happiness Beauftragten. Und es geht um die Fragestellung, bist du pure Victim oder Active Agent? Ne, das ist eine ganz feststellende Fragestellung beim Corporate Happiness. Da geht es um die Menschen, die sich ganz gerne als Opfer darstellen oder diejenigen, die tatsächlich der Active Agent sind und sagen, ich fasse die Dinge mit an. Und dann kommen wir wieder zu dem Motiv der Probleme. Das pure Victim nutzt eher ein Problem dafür, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Das arme Opfer, ja, ich muss dich schützen, ich muss dich beschützen, ich muss mich für dich stark machen. Oder der Active Agent, der sagt, hey, wo ist das Problem? Wie kann ich das lösen? Welchen Teil kann ich dazu beitragen? Welche Verantwortung trage ich dafür, dass dieses Problem gelöst wird? Es geht, wie gesagt, nicht um richtig oder falsch, um gut oder schlecht, sondern es geht einfach nur darum, zu erkennen, was ist das Motiv, was hinter einem Verhalten steht, zum Beispiel im Umgang mit dann diesen Problemen, mit diesen Themen, um dann nämlich auch Antworten darauf zu finden. Und wenn ich dann so jemanden habe, der, dass er für sich als das Problem, als Mittel zum Zweck dafür betrachtet, Aufmerksamkeit zu bekommen, so dann kann ich ja erstmal schauen, wie kann ich da sinnvoll mit umgehen. Also das eine ist natürlich das Wissen, dass das tief in der Persönlichkeit verankert ist und dass dieses Verhalten zu 95% eher unbewusst geschieht. Also dieser Mensch hat ja keine böse Absicht, sondern er hat einfach ganz intuitiv gelernt, dass wenn er sich so und so verhält, er Aufmerksamkeit bekommt. Ja, da kann ich natürlich sehr stark anfangen, in die Persönlichkeitsentwicklung zu gehen, versuchen, das zu entwickeln, aufzuarbeiten, Coaching-Ansätze dort zum Tragen kommen zu lassen und mit diesen Menschen zu arbeiten. Das ist aber ein sehr langwieriger Prozess. Ja, und solange dieser langwierige Prozess andauert, ist es für so einen Menschen zum Beispiel wahrscheinlich sehr, sehr, sehr wichtig, dass er seine Aufmerksamkeit entweder über kleine Probleme bekommt oder auch so bekommt. Ja, dann würde sich das Problemdenken ein Stück weit orientieren, wobei das ist ein bisschen wie Salzwasser trinken, weil dieser Mensch wird nie gesättigt werden, sondern er wird immer versuchen, dieses Muster weiterzufahren. Und da kann ich dann anfangen, mit ihm zu arbeiten, oder ich kann aber auch sehen, dass ich Probleme einfach erhalte. Ich muss nicht jedes Problem lösen. Und das ist eigentlich so die Nachricht, die ich ein Stück weit auch mit Menschen teilen möchte und Führungskräften teilen möchte. In dem Moment, wo ich mir dessen bewusst werde, dass es unterschiedliche Motivationen für den Umgang mit Problemen gibt, kann ich Probleme auch besser aushalten. Also ich selbst habe mich dabei ertappt, dass wenn ein Mensch ein Problem hatte, dass ich alles dafür getan hatte, dass dieses Problem beseitigt wird, dass der Mensch optimale Rahmenbedingungen dafür hat, sich gut entfalten kann und gut arbeiten kann, dass er zufrieden ist. Das war mein höchstes Gut und mich hat es so lange unruhig gelassen, bis dass ich das irgendwie glaubte, erreicht zu haben, dass dieser Mensch die besten Rahmenbedingungen dafür hat, um seinen Job gut zu machen. Und jetzt das Bewusstsein, dass es Menschen gibt, denen das gar nicht so gut tut, das entlastet mich. Das entlastet mich total von dem Gefühl, ich muss die Welt retten. Ja, das befreit mich ein Stück weit von dem Druck, die Probleme für andere Menschen lösen zu wollen, sondern einfach zu sehen, okay, es gibt Menschen, die brauchen Probleme, einfach um ein Stück weit sich wohlzufühlen auch. Was wären manche Menschen, wenn sie keine Möglichkeit mehr hätten, sich zu beklagen? Und wenn ich so jemanden identifiziere, ich das ein Stück weit herausfühle, okay, ich spreche mit dem Koch oder mit dem Mitarbeiter und ich weiß schon, dass ein Klagelied kommt. Und ich weiß, dass dieser Mensch dieses Klagelied benutzt, unbewusst, dafür, um Aufmerksamkeit, Trost und Anerkennung zu bekommen, dann kann ich mich ein Stück weit innerlich davon freimachen, jetzt alles in Bewegung zu setzen, damit seine Probleme gelöst werden. Sondern dann weiß ich einfach, okay, das ist ein Mensch, der hat in der Vergangenheit gelernt, ja, über sein Jammern, Klagen letztendlich das zu bekommen, was ihm als Mensch gut tut. Und wenn ich das verinnerliche und ich differenzieren kann in der Absicht, dann macht mich das im Umgang damit gelassener, dann kann ich sagen, okay, das ist seine Meinung, die äußert er, das ist alles in Ordnung und er jammert, das kann ich stehen lassen. Weil ich weiß, wenn ich es versuchen würde zu ändern, würde das nichts ändern. Ja, und dann eben zu sehen, dass es auch die Menschen gibt, die natürlich Probleme kommunizieren und in den Widerstand gehen, aber eben dieses Motiv in sich tragen, dort wirklich zur Lösung herbeitragen zu können. Ich habe in diesem Kontext im Umgang mit Problemen nochmal einen weiteren Aspekt mit aufgenommen, weil mich einer aus dieser Runde, ein Unternehmer, den wir auch begleiten dürfen, über den Umgang mit anderen Meinungen auch angesprochen hat. Und das ist ja auch häufig etwas, dass wir etwas als Problem bezeichnen, was nicht unserer Meinung entspricht. Das liegt ja nicht immer nur bei den anderen. Ja, nur weil jemand anderer, weil wir etwas als Problem erkennen, heißt es ja noch lange nicht, dass es ein Problem ist, sondern erst unsere Gedanken machen tatsächlich etwas zu einem Problem. Das ist ja die dritte Ebene. Ne? Ich sehe Probleme, dann erkläre ich erstmal, okay, was ist das Motiv, was hinter diesem Problem steht, desjenigen, der das kommuniziert und formuliert. Ist es eben Aufmerksamkeit oder ist es Lösungsbereitschaft? Und dann muss ich natürlich für mich auch nochmal klären, ist es überhaupt ein Problem oder mache ich es einfach nur für mich zu einem Problem? Und wir hatten in unserem letzten Kurs, haben wir darüber gesprochen, dass wir Menschen ja zwei Anteile in uns haben, die ich einmal so versucht habe zu beschreiben. Einmal in Ego, auch nicht gut und nicht schlecht. Also wir denken immer, Ego ist immer schlecht. Nein, also einfach nur Ego und das Selbst. Und das Ego als etwas, das Gedanken hervorbringt, die in unserer Vergangenheit durch äußere Einflüsse konditioniert worden sind. Also, was heißt das? Wir haben gesellschaftliche Prägung, kulturelle Prägung, Prägung durch unsere Eltern, solange du deine Füße unter meinen Tisch stellst zum Beispiel. Diejenigen, die bei uns im Curriculum waren, wissen, das arbeiten wir rauf und runter. Also wir haben äußere Konditionierung erfahren, die Einfluss haben auf unser Denken. Und dieses Denken drückt sich häufig aus in Vergleich und Bewertung. Also wir versuchen durch dieses Denken unsere Position in einer Gemeinschaft zu festigen. Ich stehe über dir, ich stehe unter dir, ich bin besser als du, ich bin schlechter als du. Also der Vergleich, das ist einfach so ein Gedankenmuster. Wenn ich jetzt hier durch die Straße gehe und ich laufe hier durch die Wohngegend und ich sehe beim Nachbarn, sehe ich dann einen Multicamper, den er sich hat bauen lassen und ich sehe diesen Multicamper und denke in dem Moment, ha, warte erstmal ab, ich lasse mir auch gerade einen bauen und der ist viel schöner. So, dann kann ich betrachten, wer spricht denn gerade in mir, mein Ego oder mein Selbst? Und da kann ich sagen, okay, das durch diesen Gedanken versuche ich mich ja besser zu stellen als mein Nachbar. Ich betrachte mich als etwas Besseres, Bedeutenderes, weil ich das schönere Auto habe, das bessere Auto habe. Und Gleiches gilt natürlich im Umgang mit anderen Meinungen und Kritik. Also immer dann, wenn das, was ich denke, dazu führt, dass ich besser oder schlechter bin als jemand. Das, wenn ich diese Gedanken identifiziere, dann kann ich mir sicher sein, okay, das sind Gedankengänge, die ihre Konditionierung irgendwo in der Vergangenheit erfahren haben. Und dann gibt es noch die Gedankengänge, die sich da ein Stück weit von frei machen. Das sind mehr so beschreibende Gedankengänge. Also ich bewerte nicht, sondern ich beschreibe, ich nehme das an, wie es ist. Ich akzeptiere zum Beispiel die Meinung eines anderen als Meinung eines anderen und erhebe mich nicht über die Meinung eines anderen und sage, das ist richtig und das ist falsch. Das ist so der andere Anteil. Und es geht gar nicht so sehr darum, das zu verändern, sondern eher darum, das zu erkennen und damit umzugehen. Als ich vor 2 Wochen geschäftlich in Hamburg unterwegs war, da stand ich im Stau und war so ein bisschen übellaunig Und ich begann, während ich im Stau stand, innerlich über Menschen zu lästern. Ja, also ich saß dann dort im Stau und habe mir die Menschen um mich herum angeguckt und habe gesagt, ach, guck dir mal den an, der nimmt sich auch gerade richtig wichtig mit seiner dicken Karre dort. Ja, und der, ach, der fährt auch das neueste Ding, der meint auch was ganz Besonderes zu sein. Und ich habe mich so richtig in Rage gelästert, ja, wo ich gedacht habe, was die Menschen nicht alles meinen. Und in dem Moment ist mir bewusst geworden, ah, okay, Bodo, du bewertest gerade hier andere Menschen. Aus welcher Quelle schöpfst du denn gerade? Ja, du schöpfst gerade ein Stück weit aus deiner Ego-Quelle, weil dadurch, dass du andere klein machst, versuchst du dich jetzt mal gerade aufzubauen, weil du gerade schlecht drauf bist und du versuchst dich über sie zu stellen, du weißt alles besser. Und in dem Moment, wo ich mir dessen bewusst war, dass ich dieses Gedankenmuster erkannt habe, musste ich ganz herzlich über mich lachen. Und wahrscheinlich haben in dem Moment die Leute ins Auto geguckt und haben gedacht, was sitzt da denn für ein Verrückter, ja, der sich gerade plötzlich völlig schlapp lacht. Das heißt also, es geht so ein Stück weit darum, sich darin zu trainieren, sich seiner Gedankenmuster bewusst zu werden. Und immer dann, wenn wir in die Bewertung kommen, in den Vergleich gehen und zum Beispiel in den Vergleich und die Bewertung anderer Meinungen gehen, einfach für sich klarzuziehen, okay, das ist wohl eher die Ego-Tendenz, der Ego-Gedanke, der gerade sich in mir äußert und einfach nur sich dessen bewusst zu werden, okay, das ist jetzt so. Ja, und dieses Differenzieren zwischen, wer spricht denn da in mir, das haben die Wüstenväter auch gemacht, die haben von den Dämonen gesprochen und von dem wahren Selbst oder von den Hirschen, die vom grünen Gift trinken, wenn man in diese 2000 Jahre alten Schriften schaut, dass wir einfach für uns verinnerlichen, dass wenn wir Menschen mit einer anderen Meinung entgegentreten oder wenn wir Menschen mit einer Meinung entgegentreten, die wir als problematisch erachten, dann ist das häufig das Ergebnis eines Denkens, das seine Konditionierung in unserer Vergangenheit durch äußere Einflüsse erfahren hat. Und wir brauchen das gar nicht zu ändern. Es geht einfach nur ein Stück weit darum zu erkennen, woher gerade diese Denkmuster kommen. Und darüber kann ich auch eine Gelassenheit entwickeln im Umgang mit anderen Meinungen. Dass ich einfach sagen kann, ja, ich lasse das jetzt mal so stehen, das ist deine Meinung. Und hinzu, wenn ich dann noch hinzunehme, die Erkenntnisse aus der stoischen Philosophie, nämlich Epiket, ja, dass die Differenzierung zwischen dem, worüber ich verfügen kann und worüber ich nicht verfügen kann, dann habe ich ein weiteres Merkmal, um mit sogenannten Problemen einfach umzugehen. Denn die Erkenntnis, dass ich über das Verhalten anderer Menschen nicht verfügen kann, ja, kann mir dann sehr viel Gelassenheit schenken, wenn ich das für mich so akzeptiere. Also verschiedene Wege, um im Umgang mit Problemen Gelassenheit zu entwickeln und wieso es auch gar nicht erforderlich ist, immer Probleme gleich zu lösen. Ein Schritt ist, erst einmal zu identifizieren, was ist das Motiv desjenigen, der ein Problem formuliert? Ja, ist es, nutzt er das Problem oder will er das Problem lösen? Das ist so ein Schritt, um damit gut umzugehen. Der zweite Schritt ist eben dann nochmal für sich zu erkennen, okay, ist es wirklich ein Problem oder mache ich es zu einem Problem, weil ich eine Meinung vertrete, die anders ist als die und andere Meinungen für mich einfach problematisch sind? Ja, also bin ich das Problem quasi im Umgang mit dieser Situation? Und der letzte Schritt, um sich das ein Stück weit zu vereinfachen, ist, sich die Frage zu stellen, okay, welcher Teil in mir macht es zu einem Problem? Also wer spricht? Und dann einfach damit umzugehen und darüber oder daraus dann eine gewisse Gelassenheit zu entwickeln. Also wofür ich ein Stück weit Werbung machen möchte oder ermutigen möchte, darüber nachzudenken, ist, wenn uns Probleme begegnen, wenn Menschen durch ihr Verhalten zum Problem werden, eben einfach sehr differenziert damit umzugehen und nicht gleich versuchen, dagegen anzukämpfen, denn ein Widerstand erzeugt immer einen Mehrwiderstand. Widerstand erzeugt Widerstand, Widerstände bedingen einander. Und wir werden, wenn wir versuchen, ein Problem zu bekämpfen, wird dieses Problem größer. In der Regel. Wenn wir versuchen, Impfgegner zu bekämpfen, dann werden die stärker. Das sehen wir. Wenn wir versuchen, Gedanken zu bekämpfen, dann werden die Gedanken stärker. Wenn wir versuchen, Menschen zu bekämpfen, die nicht so denken wie wir, dann werden sie stärker. Also ist es sinnvoll, darüber nachzudenken, wie können wir die Energie wandeln und wie können wir sehr klug damit umgehen, damit letztendlich wir in einer starken, guten Gemeinschaft ja den Dingen entgegentreten können, bei allem Respekt der unterschiedlichen Meinungen gegenüber, um dennoch zu guten Lösungen zu finden. Ja, das war jetzt ein bisschen länger als 30 Minuten, aber wir müssen auch nicht gleich um 18 Uhr Schluss machen. Ich bin gerne noch ein paar Minuten länger. Also um 19 Uhr muss ich bei der Ausbildung zum grünen Abitur sein. Ich mache meinen Jagdschein nicht um zu jagen, sondern um die Natur kennenzulernen. Und da muss ich um 19 Uhr sein. Also von da fahre eine halbe Stunde hin. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Mirko.
Genau, wir planen deswegen trotzdem nicht bis 19 Uhr. Also für diejenigen, die jetzt gerade kurzen Schreck kriegen. Aber es soll jetzt auf jeden Fall auch ausreichend Zeit für Fragen sein. Und ja, ich sehe da schon ein paar Hände nach oben gestreckt und wir starten mit Günther, bitte.
Okay, also erstmal recht herzlichen Dank für die Ausführung. War es hier interessant jetzt für mich. Bodo, ich habe gleich zu deinem, ich darf doch du sagen, du
hast ja, natürlich, bitte, bitte.
Okay, ich habe gleich zu deinem Anfangsbeispiel, das du gebracht hast, eine Frage. Und zwar, du sagtest, du hast da eine Mitarbeiterin gehabt, die in jeder Situation quasi unbefriedigt war, immer Probleme hatte. Ist der Zeitpunkt, wann man einen Menschen, sagen wir mal, involviert in eine scheinbare oder offensichtliche Problem oder Problemlösung, ist dieser Zeitpunkt nicht entscheidend. Das heißt also mit anderen Worten, noch mal ganz kurz, damit wir uns nicht missverstehen, wenn diese Mitarbeiterin bei diesen Maßnahmen, die du in deinem Kreise nachher also vollzogen habt, dass alles passt, dass alles gut ist und sie immer noch gemeckert hat, war sie da dabei? Weil diese Frage hast du leider nicht beantwortet. Konnte sie mitreden bei der Problemlösung? Das ist eigentlich die Frage. Hast du sie involviert, möglichst früh, oder hast du sie nur in Anführungsstrichen und Gänsefüßchen, hast du sie nur interviewt, versucht zu erkunden, was ihr Problem ist? Und es ihr besser und rechter zu machen? Oder war sie nachher dabei? Das ist meine konkrete Frage.
Ja, also wir sprechen ja von dieser Mitarbeiterin an diesem Standort, ne? Ja. Das beginnt, das Beispiel zu Beginn. Das kann ich dir tatsächlich gar nicht sagen. Das ist in dem Gespräch gar nicht so herausgekommen, wie sehr sie dann in die Problemlösung mit integriert war. Zum Teil waren das auch Entscheidungen, die über ihren Verfügungsrahmen hinaus gegen eine Investitionsentscheidung. Es entsteht dort etwas, was mehr Sicherheit schafft. Aber du sprichst etwas total Spannendes an, was ich gar nicht berücksichtigt habe, ich aber super spannend finde, ist, welchen Einfluss hat das Einbeziehen der Menschen auf dem Weg zur Lösungsfindung auf dieses Gefühl der Aufmerksamkeit? Ich glaube, das ist ja das Entscheidende, worum es geht. Ne?
Richtig.
Ja, also diese Partizipation, wie sehr kann ich über Partizipation Menschen das Gefühl der Aufmerksamkeit und Anerkennung geben, das Gefühl geben, es ist gut, dass du da bist, es ist wichtig, dass du da bist und deinen Teil dazu beitragst. Ist das so richtig verstanden?
Ja, ich habe noch einen Hintergedanken, den ich jetzt hier veröffentliche. Ja. Ist es ja keiner mehr. Der Hintergedanke ist schlicht und einfach der, dass Menschen, die sich so verhalten, die so geprägt sind, und da bin ich 100% bei dir, das ist eine Prägung meiner Meinung nach, dass man diesen Menschen aber, wenn sie denn in der Lage sind, ein bisschen selbst zu reflektieren, quasi den Wind aus den Segeln nimmt. Ja, das ist also ein bisschen taktiert von mir jetzt. Ja, wenn also jemand kommt, konkretes Beispiel, kommt jemand, beschwert sich über einen Zustand, sagt, okay, lass uns diesen Zustand genau analysieren, lass uns ein Problem angehen, nehme den mit ins Boot, ganz offen. Und ja, du hast recht, es geht nicht immer und überall, das stimmt. Aber nehme den so weit, wie es geht, mit ins Boot und sag jetzt so, jetzt haben wir eine Problemlösung gefunden, die du mittragen kannst. Dann müsste, das ist der Hintergedanke, diese Person ja auch diesen Gedanken nachher mittragen und im Grunde genommen nimmt sie sich dann, wie gesagt, selbst den Wind aus den Segeln.
Ja, und das, was du gerade beschreibst, das ist ja jetzt bei dem letzten Sachverhalt entstanden, dieser Mitarbeiterin im Hotel, die nämlich das Problem kommuniziert hat und wir diesen Poor Victim, Active Agent Gedanken aufgenommen haben und gesagt haben, okay, ich habe das Gefühl, es geht um andere und du bist das Opfer. Und jetzt möchte ich ganz gerne mal wissen, welchen Teil du schon dazu beigetragen hast, was dein Anteil daran ist, die Situation in eine gute Richtung zu entwickeln, was du konkret selbst schon dafür getan hast und welche Initiative du ergriffen hast.
Okay.
Das ist ja das, was du gerade beschrieben hast.
Das ist das.
Ja, ich bringe den Menschen in Reflexion und lasse ihn selbst darüber nachdenken, was ist mein Beitrag? Und jetzt kann es zwei Ergebnisse geben. Ich habe das Ergebnis noch nicht. Das Ergebnis kann sein, Bodo, die Fragen haben mich darauf aufmerksam gemacht, mich darauf hingewiesen, was ich tun kann, um Hilfe zur Selbsthilfe hier zu erfüllen. Oder aber ich bleibe im Pur Victim. Ja. Und wenn ich im Pur Victim bleibe, dann bin ich mir ganz sicher, was das Motiv angeht. Hier geht es um jemanden, der das Problem nutzt, um Aufmerksamkeit zu bekommen.
Ja, okay.
Ja, dann habe ich es geklärt. Aber diese Rückfrage ist schon sehr wichtig, die du gerade gegeben hast. Das empfinde ich genau so. Also wie finde ich heraus, welches Motiv besteht? Das finde ich heraus, indem ich eine Rückfrage stelle mit der Bitte um Reflexion und Formulierung einer Lösung, ja, zu der Entwicklung im Umgang mit diesem Problem. Und wenn ich dann eine Lösung bekomme, super. Und wenn ich dann keine Lösung bekomme, ich bleibe in der Opferrolle, dann weiß ich, okay, die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass ich es hier mit einem Menschen zu tun habe, dem es nicht um das Problem lösen geht, sondern der im Moment das Problem nutzt und braucht, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Und dann kann ich sehen, ja, gib den Menschen nicht das, was sie wollen, sondern das, was sie brauchen. Das ist so das Motto bei uns. Und dann kann ich schauen, wie kann ich damit umgehen. Sehr schöner Impuls, also,
Günther. Vielen Dank. Ich habe zu danken.
Ja, danke für deine Frage, Günther. Dann lieber Stefan.
Ja, lieber Mirko, lieber Bodo, hallo. Also ich kenne diese Bedenkenträger nur zu gut. Ich habe einen Fall tatsächlich sogar in der Familie. Und ich weiß, wie schwer diese Menschen dann an dieser Last tragen. Und sie suhlen sich halt gerne in diesem Problem, weil sie dann in ihrem sozialen Umfeld darum Anschluss mitgefunden haben. Also die machen es ja, weil sie da im sozialen System irgendwo Bestätigung erfahren haben. Und also ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man sie dann ignoriert, ist es für sie eher wie ein kalter Entzug. Du hattest ja diesen Vorschlag gemacht, Bodo. Und also ich habe dann tatsächlich in diesem familiären Fall, aber auch im beruflichen Umfeld, die Erfahrung gemacht, dass man diesen Menschen einfach zeigt, dass man sie halt trotzdem liebt und mag, obwohl sie dieses Problem immer wieder aufwerfen oder diese Problemsucher im Unternehmen oder in der Familie sind. Und man dann sagt, aber es gibt doch hier so viel Gutes. Schau mal darauf und guck mal, du findest auch darüber Anschluss, wenn wir jetzt gemeinsam auf was Gutes, also im unternehmerischen Kontext auf eine Lösung schauen. Das ist dann für mich die positive Psychologie, den Blick da einfach auf das Gute zu richten.
Stefan, ganz, ganz lieben Dank auch dafür wieder. Auch das nochmal, glaube ich, eine essentielle Ergänzung. Also dieses Ignorieren, ja, das ist das eine, das Aufmerksamkeit schenken auf die anderen ist das andere. Aber das, was du gerade gesagt hast, ist ja, glaube ich, etwas sehr, sehr Essentielles, nämlich den Menschen, wie gehe ich mit den Menschen um, die das Problem nutzen, um Aufmerksamkeit zu bekommen? Das ist ja die Frage. Jetzt, wenn ich das auf den Menschen beziehe, dann würde ich das genauso sehen, wie du den Menschen nehmen, wie er ist. Ja? Also Dostojewski sagt ja, einen Menschen zu lieben bedeutet, ihn so zu sehen, wie Gott ihn geschaffen hat. Und wenn das nun er ist mit seinem Problem, dann nehme ich ihn so als Mensch und ich verurteile ihn nicht, sondern ich nehme ihn so, wie er ist. Aber ich kann mich von dem Druck befreien, für diesen Menschen ein Problem lösen zu wollen. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, worunter viele Führungskräfte auch leiden, dass sie sagen, ich muss die Probleme lösen. Und das Problem löse ich nicht, indem ich das Problem löse, sondern das Problem im Umgang mit diesem Menschen löse ich, indem ich ihn so nehme, wie er ist. Und nicht versuche, jetzt die Rahmenbedingungen zu verändern. Denn das ist ja das, was ich als Führungskraft so häufig erlebe, dass wir alles daran tun, ja, du ja selbst auch, ja, du arbeitest daran, dass die Menschen möglichst keine Probleme haben oder wenig Probleme haben oder an ihren Problemen wachsen. Und aber dann eben zu sagen, okay, wie gehe ich mit diesen Menschen um? Ja, ich nehme dich so, wie du bist, an. Das bist einfach du. Der Koch, der dann um die Ecke kommt und von dem ich weiß, dass er sich beschwert über den und den, einfach ihm zu begegnen und sagen, ja, alles gut, ich habe dich gehört, ich sehe dich, ich höre dich, alles fein. Und ich weiß, das reicht für den. Das ist sogar viel wichtiger für den, als wenn ich jetzt noch sagen würde, wie kann ich dein Problem lösen? Ja, und ich glaube, das ist mehr Schutz für die Führungskraft, worüber ich hier gesprochen habe, als Schutz für denjenigen, um den es dort in dem Moment mit dem Problem geht. Aber dein Hinweis finde ich super. Genauso, also ignorieren, ja, im fachlichen Sinne. Ich glaube, dass es wichtig ist, sich nicht aufhalten zu lassen, dass wir die Geschwindigkeit der Entwicklung nicht davon abhängig machen. Dass wir sagen, dass wir uns auf die fokussieren, die die Entwicklung mitgehen und diejenigen, die diese Entwicklung nicht mitgehen, aus welchen Gründen auch immer, immer die Tür offen halten, aber uns dadurch nicht bremsen lassen und ihnen immer die Möglichkeit geben, ohne Gesichtsverlust mit einzusteigen. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Aber den Hinweis von dir, den finde ich extrem wertvoll, ja, die nicht zu ignorieren, im kalten Zugsinne, sondern anzunehmen, wie sie sind. Aber die Entwicklung nicht davon abhängig zu machen, sich durch sie nicht aufhalten zu lassen. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Schön.
Okay, danke dir, Stefan. Dann Miriam.
Ja, hallo, vielen Dank. Ich hätte eine kleine Frage, ist vielleicht schwer zu formulieren oder auch zu beantworten. Ich fand die drei Schritte ganz spannend. Problem lösen oder nutzen, erkennen, ist es wirklich ein Problem oder mache ich es dazu? Und dann der dritte Schritt, wenn ich feststelle, ich mache es selber zum Problem, es ist eigentlich keins. Da ist für mich die Frage, gibt es eine Hilfestellung, wie man auf die Antwort kommt? Weil ich erlebe es selber im Moment relativ oft, dass ich zwar noch merke, vom Verstand her, das ist eigentlich kein Problem, ich mache es dazu. Und eigentlich ist es total unlogisch, dass es für mich überhaupt ein Problem ist, aber ich kann nicht eruieren, woher kommt das?
Ja, ich kann dir nur sagen, was mir geholfen hat, dass ich mich dann nicht mit der weiteren Frage auseinandersetze, wieso ist das ein Problem für mich, sondern dass ich mich darüber freue, dass ich erkannt habe, ja, in welchem Modus ich gedacht habe. Also ich könnte jetzt, wenn ich hier durch die Straßen gehe und ich laufe hier und dann in der Wolthuser Straße bin ich unterwegs und ich sehe diesen Multicamper und ich komme in diesen Gedankenmodus, ich vergleiche, ja, warte erstmal ab, dann könnte ich jetzt ja denken, ach Mist, Bodo, wie denkst du? Du bist aber ein schlechter Typ und du darfst auch so nicht denken. Das würde so aus dieser Altkirche kommen, dieser Gedanken, wir sind schuldig, wir sind schlecht, wir sind doof. Ich kann aber auch sagen, hey, wow, wie geil ist das denn? Ich habe mich selbst dabei ertappt. Diese Denkmuster, ja, ich habe mich selbst in diesem Denkmuster ertappt und freue mich darüber. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, wenn wir das Gefühl haben, dass das, was wir Problem nennen, eher etwas ist, was unsere Gedanken zu einem Problem gemacht haben, dann einfach damit okay zu sein, sagen, okay, ich habe gemerkt, dass meine Gedanken das zu einem Problem gemacht haben und ich freue mich, dass ich das bemerkt habe. Punkt. Das reicht schon. Für den ersten Schritt. Also es geht gar nicht sehr so rum, dann das Denken zu ändern, sondern einfach nur das Denken zu erkennen. Und wenn wir nach Delphi gehen, zum Apollo-Tempel, da heißt es ja auch, erkenne dich selbst. Ja? Und da heißt nicht, entwickel oder veränder dich selbst, sondern allem voran steht die Erkenntnis und einem starken Wandel setzt voraus, dass ich die Wirklichkeit erkenne und anerkenne. Wenn ich das nicht tue, dann wird Wandel sehr schwierig. Also würde ich mich jetzt oder ich begnüge mich damit mit dem ersten Schritt, ich erkenne, dass ich gerade mein Ego hier spricht. Ja, also ich erkenne, dass die Gedanken, die gerade entstehen, ihre Konditionierung in meiner Geschichte erfahren haben. Ich erkenne, dass dieses Denken nur dazu dient, mich besser zu stellen, im Vergleich zu jemand anders bedeutsamer zu sein vielleicht. Und ich anerkenne, dass es so ist und ich freue mich darüber, dass ich mir dessen bewusst geworden bin. Und je häufiger ich mir dessen bewusst geworden bin, desto einfacher wird es. Und irgendwann kann ich dann über mein Denken herzlich lachen. Und damit dann auch, ja, und damit dann auch die Meinung anderer Menschen leichter entgegennehmen.
Vielen Dank.
Okay, danke dir, Miriam. Dann Albert.
Ja, vielen Dank, dabei zu sein. Danke dir, Bodo, für die Idee. Danke allen, die das vorbereitet haben und auch allen, die heute mit dabei sind. Ich habe zwei Aspekte. Mir hat sehr geholfen, als mich vor 21 Jahren eine amerikanische Freundin darauf aufmerksam gemacht hat, aus einem Problem ein Projekt zu machen. Und zwar deshalb, weil ein Projekt hat den Fokus Lösung. Ein Problem hat oft den Fokus, boah, tief reinbohren und hängen bleiben. Und das Projekt selber hat den Fokus auf nach Lösung. Und das hat mir und auch in Gruppen immer wieder sehr geholfen, das Türchen aufzumachen und ein bisschen weiter zu gucken, ein bisschen mehr Weitblick zu entwickeln und dann der Lösung näher zu kommen. Der eine Aspekt. Und der zweite, ich war mal sehr problemlösend unterwegs, bis ein Arbeitskollege zu mir mal gesagt hat, du bist total radikal, du gehst in jede Auseinandersetzung rein. Und da ist mir das zum allerersten Mal aufgefallen. Der hat gesagt, es gibt ein ganz einfaches Werkzeug oder ein ganz einfaches Hilfsmittel. Wenn du das nicht tust und du sagst dem anderen einfach, das ist deine Meinung, ich habe eine andere. Und wenn das geschieht, entsteht erstmal Augenhöhe. Und wenn der andere dann bereit ist, sich auf einen anderen Standpunkt, zum Beispiel auf meinen, einzulassen, oder wenn er auf mich zukommt, dann kann sehr schnell eine Lösung wieder auf den Weg kommen, weil der seinen Standpunkt verändert und eine andere Sicht entwickelt. Also die zwei Dinge haben mir zu dem Thema sehr eindrucksvoll geholfen und immer wieder.
Ja, Albert, vielen, vielen Dank dafür. Das ist auch so wertvoll, ja, dieser Impuls. Also ich empfinde ihn dazu so wertvoll, weil du ja nochmal einen vierten Aspekt, Mirjam hat gerade von den drei gesprochen, ich habe auch von den drei gesprochen. Mhm. Dann aber jetzt sagen noch den vierten Aspekt, okay, das Problem eben gar nicht als Problem zu sehen, sondern mit der Frage zu belegen, was wird uns dadurch möglich? Ja. Das ist ja die Frage. Also ich betrachte das Verhalten eines Menschen als Problem, kann das klären für mich, diese drei Schritte, kann aber auch gleich sagen, okay, ich brauche das jetzt gar nicht analysieren, bewerten, sondern ich kann auch die Frage stellen, was wird uns dadurch möglich, dass das so ist, wie es jetzt gerade ist? Und sehr schön und ja, toll, vielen Dank dafür.
Ja, vielen Dank, Albert. Und dann haben wir noch eine Frage von Patrick.
Ja, hallo, guten Abend von meiner Seite aus. Wie es der Zufall heute wollte, saß ich im Seminar, im Studium und im Sportseminar, und da ging es um das Kerncurriculum in Nordrhein-Westfalen, und dann habe ich den Zettel ausgeteilt bekommen mit der Problemlösekompetenz. Und da ist dann ein Satz drin, der sagte, dass es um das Finden von sachgerechten Lösungen geht und die Reflexion danach. Und meine Frage ist, ob es denn unterm Strich nur darum geht, zu sehen, welche Vorteile jemand vielleicht erbringt oder auch selbst dabei entwickelt, unabhängig davon, was jetzt die Sache ist, aber selbst zu sehen, ich mache das jetzt besser im Vergleich von vor einer Woche oder vor einem Monat, vor einem Jahr. Und inwiefern verbessert sich mein Gegenüber? Also was macht er denn vielleicht besser als beim letzten Mal? Selbst wenn es nur minimale Dinge sind. Und dann im Endeffekt so sich selbst zu fragen oder auch ein Stück weit egoistisch zu sein und zu sagen, egal wie gut oder schlecht das jetzt war, ich habe mein Bestes dafür getan und es ist vielleicht ein bisschen besser geworden. Und das ist jetzt so dieser schmale Grat zwischen Egoismus, aber auch zu wissen, hey, ich habe alles dafür getan, was in meiner Macht steht, und nicht mich kaputt zu machen oder ähnliches. Also getreu in dem Motto, simple but not easy.
Ja. Ja, schöner Impuls. Ein Gedanke, der mir jetzt gerade, weil du das Wort Egoismus nochmal so auch gerade betont hast, mir ging es zumindest so, dass ich das Wort Ego und Egoismus sehr lange als negativ bewertet habe. Aber das ist, glaube ich, erstmal gar nichts Negatives. Ich glaube sogar, dass wir das Ego brauchen, um uns weiterentwickeln zu können. Die Frage ist nur, in welchem Maß. Es geht darum, das rechte Maß zu finden. Also das in eine Waagschale zu legen. Und wie verhält sich das Ego im Verhältnis dann zu dem Umfeld, in dem ich mich bewege? Also geht meine Entwicklung auf Kosten anderer oder helfen wir uns gegenseitig dabei zu wachsen? Und wenn wir uns gegenseitig dabei helfen zu wachsen,
dann spielt das Ego natürlich eine Rolle, weil das brauchen wir, das ist so ein Motor, aber das geschieht eben nicht auf Kosten anderer. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt auch, dort nochmal mit einzubringen. Also ich hatte das lange, das Ego für mich was total Negatives war. Und Anselm, mein Mentor, der hat zwar gesagt, der hatte mit einem Pfarrer saß der zusammen und der Pfarrer beim Abendessen sagte, ja, ich habe überhaupt gar kein Ego. Und dann guckte Anselm ihn nur an und sagte, deshalb schlafen die Leute auch in deiner Predigt immer ein. Ja, das heißt also, es braucht schon so ein bisschen Ego und auch damit zu spielen, diese Gratwanderung, wie du sie gerade beschreibst, die ist wichtig. Die Frage ist einfach nur, wann geht Entwicklung oder wann geht gelingendes Leben, wann geht ein gelingender Beruf, eine Berufung, wann geht Entwicklung auf Kosten anderer? Ja, und wann helfen wir uns gegenseitig dabei, das uns miteinander zu ermöglichen? Ich glaube, das ist so diese Gratwanderung, die es geht. Ego darf sein. Was ich festgestellt habe tatsächlich, Patrick, ist, in den letzten Wochen nach der Veröffentlichung des letzten Buches habe ich mich sehr mit diesem Thema Ego und Selbst beschäftigt. Und je mehr ich mich damit beschäftigt habe und mir meiner Ego-Gedanken bewusst geworden bin und festgestellt habe, dass die Gedanken, also diese innere Stimme, dass das Gewissen vielleicht auch ganz angenehm ist, nennt es vielleicht die Stimme der Intuition, ist, dass ich immer mehr das Bedürfnis danach zu führen, dass sich das reduziert hat und dass die Moderation für mich mehr an Bedeutung gewonnen hat. Also je geringer das Ego, das ist so die Formel, desto geringer für mich die Bedeutsamkeit führen zu wollen und je stärker das Selbst, desto stärker für mich die Bedeutsamkeit moderieren zu wollen, weil das Ego bringt natürlich etwas hervor, wo ich mich für etwas einsetze, was mir wichtig ist, wo ich Menschen in eine Richtung führen will, von der ich glaube, dass sie richtig ist. Da geht es um richtig und falsch, um gut oder schlecht. Und das war nur so eine Beobachtung, ne? Eine kurzfristige Beobachtung. Wie gesagt, geht nicht um richtig, falsch, um gut und schlecht. Dass ich festgestellt habe, je mehr ich aus dem Selbst heraus arbeite, desto weniger wichtig ist Führung für mich. Und je mehr ich aus dem Ego heraus arbeite, desto wichtiger ist Führung für mich. Auch das nochmal zu mitnehmen, so als Impuls zum Nachdenken, aus welcher Quelle schöpfe ich denn? Wenn ich diesen hohen, starken Anspruch habe zu führen und darüber nichts kommen lasse, mich dafür einsetze, ich will führen, ich will die nach vorne bringen, ich will sie dorthin bringen. Sport hast du gerade gesagt. Ich glaube, da spielt das Thema Ego schon eine bedeutsame Rolle, um überhaupt auch die Leistung zu erbringen, derer es bedarf, um im Sport erfolgreich zu sein. Und je mehr ich damit differenziert umgehe, ja, kannst ja mal beobachten, bei dir und deinem Umfeld, wie sich das so verhält, was du so erlebst.
Vielen Dank für deine Rückmeldung. Ja, es geht primär um Sport, aber es geht um Schülerinnen und Schüler im Grundschulalter. Und okay. Der Leistung dementsprechend noch nicht ganz so eine Rolle. Die nehmen das natürlich noch, die Kinder nehmen das anders wahr und dementsprechend wollen sie auch gar nicht, doch vielleicht ein bisschen die Besten sein, was auch gut so ist, aber alles noch auf eine sehr harmonische Art und Weise.
Ja, schön.
Vielen Dank.
Ja, danke Patrick für deine Meldung. Die letzte Frage von Michael.
Ja, einen wunderschönen guten Abend zusammen. Mir sind so ein paar Dinge durch den Kopf gegangen, weil ich tatsächlich einen Mensch in meinem Umfeld habe, wo nachweislich wir alle wissen, dass er in seiner Kindheit extrem vernachlässigt wurde. Und dieser Mensch trägt das jetzt mit sich rum. Ich rede immer von einem Rucksack, den er auf seiner Schulter hat und der ist nicht leicht, dieser Rucksack. Und jetzt haben wir gerade so von diesen, Bodo, du hast ja gerade so ein Bild beschrieben, du hast eine Szene beschrieben von Mitarbeiterinnen und wo es dann darum geht, inwieweit die jetzt da quasi auch dieses Problem nicht lösen will, sondern nutzen will. Und da steckt ja auch so ein Stück weit Vorsatz dahinter, womöglich. Und ich frage mich jetzt, wie weit ist es tatsächlich ein Vorsatz oder wie weit ist es unterbewusst und gar nicht reflektiert? Und dann hast du diese Szene in deinem Auto beschrieben, wo du sagst, und dann hatte ich diese Erkenntnis von mir. Ich bin mir selber bewusst geworden und habe mich köstlich über mich amüsieren können und habe mich köstlich kaputt gelacht über mich. Mhm. So, da steckt ja eine wunderschöne Kraft drin. Und ich frage mich jetzt, wie man diese beiden Dinge eigentlich zusammenführen kann. Dass man auf der einen Seite, und noch ein dritter Aspekt, wir haben gesagt, welchen Beitrag leistest du eigentlich zur Problemlösung? Und jetzt frage ich mich, wir haben also Menschen, die offensichtlich Probleme nutzen, ob bewusst oder unbewusst, ob mit Vorsatz oder nicht mit Vorsatz. Und uns, in unserer Wahrnehmung, wird es bewusst, dass sie das tun, dass sie das Problem benutzen. Und jetzt frage ich mich, auch wieder mit diesem Anspruch, was tust du eigentlich dazu, ob es tatsächlich nur darum geht zu sagen, aha, ich nehme die Menschen jetzt so wahr und ich nehme ihn so an, oder ob es eigentlich auch darum gehen muss, diesem Menschen zu helfen, sich selber zu erkennen und zu helfen, sich in seiner emotionalen Routine wahrzunehmen und damit natürlich diese emotionale Routine auch zu durchbrechen, um im Endeffekt natürlich diesen Menschen dann auch natürlich zu helfen. Und also sind so mehrere Aspekte, die da sich gerade bei mir so in eine Frage konzentriert haben. Ist es eigentlich damit getan, dann nur diesen Menschen so anzunehmen, ohne mich selber in die Pflicht zu nehmen? Oder geht es eigentlich auch darum, mit der Erkenntnis, die ich dann in dieser Situation habe, diesen Menschen trotzdem in irgendeiner Form eine Hilfe anzubieten? Nicht bei der Lösung des Problems, sondern bei der Reflexion seiner selbst.
Ja, sehr, sehr, sehr spannende Punkte, die du mit einbringst. Ich glaube, was diese Erkenntnis, die ich für mich gewonnen habe, hat in allererster Linie auch mir erst einmal geholfen, gelassener damit umzugehen. Und ich glaube, dass aus dieser Gelassenheit schon ein wesentlich angenehmerer Umgang für alle Beteiligten mit diesem Problem entsteht. Das ist also diese Selbsterkenntnis. Dann gibt es für mich so zwei Grundsätze. Ich bin niemandem etwas schuldig und ich muss niemanden retten. Das sind für mich so zwei Dinge, das darf ich mir gar nicht anmaßen, jemanden retten zu wollen, sondern das, was ich tun kann, ist, wenn ich etwas erkenne, ist, ihm dabei zu unterstützen oder sie dabei zu unterstützen, selbst darauf zu kommen. Also in diese Reflexion zu gehen, wie Günther das vorhin beschrieben hat, durch Fragen den Menschen in die Reflexion zu führen, dass ihm bestenfalls selbst das Licht aufgeht. Ja, das ist eigentlich das Optimale, weil alles das, was er oder sie nicht selbst erkennt, ist nicht ihrs und nicht relevant. Alles das, was ich jemandem auf die Nase binde, ist nur Besserwisserei. Das heißt, ich kann eigentlich nur durch Fragen, Ermutigung und Einladung, etwas zu tun, die Menschen dabei unterstützen, in die Selbsterkenntnis zu kommen. Das kann eine Meditation sein, ja. Also letztendlich geht es ja darum, Bewusstheit zu entwickeln. Wir helfen den Menschen dabei, Bewusstsein zu entwickeln, Bewusstheit zu entwickeln, auf ganz unterschiedlichen Wegen. Das kann Stille sein, das kann eine Frage sein, das kann ein gemeinsames Erlebnis sein, wie zum Beispiel erfolgreich ein Problem gelöst wurde, und darüber dann diese Strategie, ja, überschrieben worden ist, ja, Aufmerksamkeit zu bekommen. Was wir nur berücksichtigen müssen, ist, glaube ich, dass diese Schutzstrategien sehr früh angelegt werden. Also bis zu so einem 4., 5. Lebensjahr entstehen diese Muster. Und das ist natürlich etwas, das arbeitet schon auf Stammhirnniveau. Das ist nicht vorne verankert im präfrontalen Kortex, was ich, wenn ich Stress habe, schnell überschreibe, sondern eher im Gegenteil, wenn die Menschen wieder in stressige Situationen kommen, zeigen sich eher diese alten Verhaltensmuster wieder. Und einfach nur das Bewusstsein zu entwickeln, das hilft mir, dass es so ist, wie es ist. Und dann das Zweite ist Einladung, Inspirieren, Ermutigung, Fragen, die dazu führen, die Menschen über die Reflexion in die Selbsterkenntnis zu führen. Das ist das, was wir tun können. Aber wir sind niemandem was schuldig und wir müssen niemanden retten. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Und sich davon frei zu machen, das entlastet Führungskräfte oder Menschen im Umfeld ja schon. Ja. Ich bin nicht dafür verantwortlich, wie dieser Mensch sich fühlt. Das ist nicht meine Verantwortung, weil ich kann nicht darüber verfügen.
Ja, herzlichen Dank. Also ich würde nochmal unterscheiden zwischen helfen und retten. Also beim Retten bin ich hundertprozentig bei dir. Also retten das ist auch zu anspruchsvoll oder zu vermessen, dass wir als Außenstehende das können. Also man kann nur Hilfe anbieten. Und mein Gedanke war eben, wie weit da eben diese Hilfe angeboten werden kann, aber indem man eben dann reflektieren, indem man mit ihm in den Dialog tritt und versucht, dass er reflektiert, ist das ja eigentlich schon genau die Hilfe, die er dann vielleicht brauchen kann.
Ja, ich würde das vielleicht noch, dieses Thema helfen und retten, sich für einen Menschen stark zu machen, ist etwas anderes als einen Menschen zu stärken. Wenn ich mich für einen Menschen stark mache, schwäche ich ihn. Mhm. Ja, wenn ich einen Menschen stärke, dann stärke ich ihn. Und das ist für mich eigentlich die Gratwanderung. Wir erleben ganz häufig, dass wir uns für Menschen stark machen, weil wir ihn als schwach empfinden und damit schwächen wir ihn oder sie noch mehr. Die Aufgabe besteht letztendlich darin, Menschen zu stärken. Und das erfolgt über die Reflexion, über die Einladung, Inspiration, etwas zu tun, was er sich vielleicht oder sie sich nicht zutraut, um daran zu wachsen und in dieses Erfolgserlebnis zu kommen.
Ja, herzlichen Dank.
Wir danken von Herzen für die Impulse und Gedanken und die ja sehr wertvollen Fragen, die ihr gestellt habt. Danke, dass wir tatsächlich auch einen Moment verlängern durften, aber das ist ja keine Überraschung, das machen wir eigentlich immer so. Ja, also schön, dass ihr dabei wart. Bodo, noch 1, 2, 3 Worte zum Abschied für den heutigen Abend.
Ich sage danke. Also ich erlebe in diesem Online-Impuls durch eure Teilnahme, dass eine ganz tolle Entwicklung, also die Impulse, die hier entstehen, auch gerade aus dem Kreise heraus. Ich habe das Gefühl, dass immer mehr dazu beitragen, dass hier mehr Verdichtung entsteht, mehr Impulse entstehen, mehr Bewusstsein entsteht und alle tragen dazu bei, die Wortäußerung, die Impulse eben nicht nur Fragen, sondern auch Gedanken. Also wir machen das jetzt seit einem Jahr und ich bin sehr dankbar für die Entwicklung, die ich erleben darf. Und ich weiß, dass der Großteil der Entwicklung auf euch zurückzuführen ist, die hieran teilnehmen. Und dafür bin ich sehr dankbar und freue mich, hier ist etwas sehr Wertvolles entstanden in diesem Jahr. Und wir wollen das natürlich im nächsten Jahr weiter fortführen. Wir werden nächstes Jahr erstmal weitermachen mit den Impulsen zum Stillebuch. Jeden ersten Mittwoch im Monat wird es schwerpunktmäßig einen Online-Impuls geben zum Schwerpunkt des jeweiligen Monats im Buch. Das ist schon mal fixiert. Also dann, ich glaube, das ist der 6. Mirko, ne? Oder der 5. Januar. Um 17 Uhr gibt es den nächsten Online-Impuls mit dem Schwerpunktthema Sinn erfüllen. Und dann werden wir uns von Monat zu Monat so durcharbeiten. Und darüber hinaus werden wir aber auch noch aktuelle Anlässe haben, Themen haben, die entstehen durch euch. Wir fragen durch euch, wo wir dann weitere Online-Impulse machen in diesem Format, wo wir mal Freestyle-mäßig dann einfach aktuelle Themen angehen, die Sesamstraßenfrage stellen und darüber dann wieder miteinander in Dialog kommen. Also wir wollen weitermachen im nächsten Jahr, einmal nach einem festen Leitfaden, das ist der Online-Impuls Stille. Und dann gibt es, so wie hier auch, noch den Online-Impuls zu offenen Themen, die wir dann gemeinsam entwickeln. Und ich darf Danke sagen. Ich darf Danke sagen an euch, an Mirko und Katharina, die das so wundervoll vorbereitet haben. Euch allen eine gesegnete Weihnachtszeit, Adventszeit wünschen. Einen guten Einstieg ins neue Jahr. 365 knackfrische Tage warten auf uns und freuen sich darauf, mit Leben und Liebe gefüllt zu werden. Und dabei wünsche ich euch ganz viel Freude. Und bleibt gesund in der Zeit und ich freue mich wirklich sehr auf ein gemeinsames Wiedersehen mit jedem Einzelnen von euch. Ich freue mich auf die Gespräche, die Dialoge und ich habe einfach das Gefühl, dass hier ein schöner Raum entstanden ist, wo wir uns gegenseitig dabei unterstützen, in unseren Themen zu wachsen.